Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist schön, wenn man herumkommt und sehen kann, dass überall Menschen sind, die Jesus nachfolgen, die Jesus im Herzen haben und ein Licht für Jesus sein können. Hier noch einige Worte nochmal zu meiner Person. Ich habe gestern Abend schon einiges gesagt. Ich möchte heute nochmal ein bisschen wiederholen. Mein Name ist Olaf Schröer, ich bin Prediger, Pastor in Baden-Württemberg. Die letzten 8 Jahre waren wir in Mannheim, im Bezirk Mannheim. Wir sind im letzten Jahr versetzt worden. Ich bin jetzt seit September 2017 bin ich freigestellt, 50% als Evangelist für Baden-Württemberg und 50% haben wir die Gemeinde Leonberg bei Stuttgart. Aber wir suchen noch eine Wohnung. Wir haben noch keine Wohnung gefunden und wir suchen schon seit 10 Monaten jetzt. Das ist sehr schwierig dort in dem Bezirk, in der Gegend um Stuttgart herum. Und ja, wir hoffen, dass Gott uns bald eine Wohnung geben wird. Ja, ich bin ursprünglich aus Hamburg. Ich bin aus Norddeutschland. Mein Vater war auch Pastor, war auch Prediger. Und ja, meine Frau ist Schweizerin und wir haben angefangen, unseren Dienst in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, in Essen, 1987. Dann waren wir 1990, sind wir nach Hagen gekommen, Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Bergheim, Mühl und Rahmede dort. Und seit 1998 sind wir nach Baden-Württemberg gekommen, Süddeutschen Verband. Wir waren zuerst 11 Jahre im Bezirk Heilbronn, von 98 bis 2009. Und dann 8 Jahre in Mannheim und jetzt in Leonberg. Ja, vor 11 Jahren war ich schon mal hier in Schweinfurt. Damals, weiß ich noch, hatten wir das Thema gehabt über die Endzeit, kommende Ereignisse und die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Und das ist auch wichtig, wichtiges Thema, denke ich. Aber an diesem Wochenende haben wir das Thema über Vergebung. Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen. In einem Brief an die Gemeinde Battle Creek schreibt Ellen White am 5. Januar 1903. Eines Tages um die Mittagsstunde war ich gerade dabei, über das zu schreiben, was an der letzten Generalkonferenz hätte geschehen können. Und diese Generalkonferenz war im Jahre 1902, ein Jahr vorher. Sie schreibt weiter, wenn die Männer in verantwortlichen Positionen dem Willen Gottes gefolgt wären, denn wäre geschehen, was ich als ein Ereignis im Battle Creek sehen konnte. Wir waren im Hauptsaal der Gemeinde versammelt. Das Treffen war gekennzeichnet durch das Wirken, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Sein Wirken war tief und viele Anwesenden weinten laut. Einer stand auf von seiner gebeugten Haltung und sagte, dass er in der Vergangenheit mit einer bestimmten Person nicht in Harmonie gewesen sei, und dass er keine Liebe für sie empfunden habe. Aber jetzt sieht er sich selbst, wie er war. Der Redner wandte sich zu denen, die gebetet hatten, und sagte, wir haben eine Arbeit zu tun. Wir müssen unsere Sünden bekennen und uns vor Gott demütigen. Mit gebrochenem Herzen legte er ein Bekenntnis ab, ging dann auf mehrere Geschwister zu und streckte einen nach dem anderen die Hand der Versöhnung entgegen. Die Betroffenen sprangen schnell auf, bekannten ebenso ihre Sünden, baten um Vergebung und umarmten sich weinend. Der Geist des Bekenntnisses breitete sich in der ganzen Versammlung aus. Es gab Freudenrufe, wie sie noch nie zuvor gehört wurden in der Kapelle. Dann erwachte ich von meiner Ohnmacht. Und für eine Zeit lang wusste ich nicht, wo ich war. Meine Feder war noch an meiner Hand und die Worte wurden zu mir gesprochen, dies hätte sein können. All das hätte der Herr für sein Volk tun wollen. Der ganze Himmel wartete darauf, gnädig zu sein. Ich dachte darüber nach, was hätte geschehen können, wenn eine solche Arbeit bei einer Generalkonferenz geschehen wäre. Eine schreckliche Enttäuschung überkam mich, als mir bewusst wurde, dass das, was ich gesehen hatte, nicht Wirklichkeit war. Gott möchte den Heiligen Geist ausgießen. Er hat ihn ausgegossen bei Pfingsten und er ist da. Aber Gott möchte ihn in besonderem Maße heute auch wieder ausgießen. Und ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext lesen aus Joel, wo Gott den Frühregen und den Spätregen verheißt. Joel Kapitel 2, Vers 23. Das ist im Alten Testament bei den kleinen Propheten, nicht ganz einfach zu finden. Joel Kapitel 2, Vers 23. Joel 2, Vers 23. Dort heißt es: Und ihr Kinder Zion, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Natürlich ist das hier erstmal gemeint, wenn Gott verheißt, Frühregen und Spätregen zu geben, das ist erstmal wörtlich gemeint für die Landwirtschaft. Damals in Israel gab es zwei Regenzeiten. Wenn die Saat ausgestreut worden ist, gab es den Frühregen und der hat bewirkt, dass die Saat aufgehen konnte und dass das Getreide begonnen hat zu wachsen. Und dann gab es zur Zeit vor der Ernte noch einmal eine Regenzeit, den Spätregen. Und das war ein Regen, der dazu beigetragen hat, dass das Getreide reif geworden ist und dass das Getreide geerntet werden konnte. Ich denke, wir haben in Deutschland nicht nur zwei Regenperioden, wir haben manchmal die ganze Zeit nur Regen. Deswegen haben wir auch unsere Wiesen so grün hier. Aber dort in Palästina ist das ein bisschen anders. Und diesen Begriff von Frühregen und Spätregen, den hat Gott jetzt auch übertragen auf ein Symbol für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Frühregen ist eine Zeit, wo die Saat aufgehen kann und der Spätregen eine Zeit, wo die Ernte eingebracht wird. Wir haben die Beschreibung des geistlichen Frühregens und des geistlichen Spätregens auch in Joel beschrieben. Den Spätregen lesen wir in Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Lesen wir einmal. Joel 3, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hier hat Gott verheißen, bevor der große Tag Gottes kommt, das ist der Tag der Wiederkunft. Vorher wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Meine Lieben, das, was hier steht, ist noch zukünftig. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, der noch kommt, auf den wir warten, für den wir beten. Aber wir haben auch die Verheißung des Frühregens. Und der Frühregen muss vor dem Spätregen kommen. Und der Frühregen ist in den Versen davor beschrieben, nämlich in Joel Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Dort haben wir beschrieben, was der Frühregen ausmacht. Und das lesen wir einmal. Joel 2, Verse 12 bis 17. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald der Strafe. Wer weiß, ob es ihn denn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam geht aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lass die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Das ist eine Beschreibung des Frühregens. Es ist interessant, dass diese Zeit von Frühregen und Spätregen, dass Ellen White jetzt auf drei verschiedenen Ebenen bezieht. Erstens bezieht sie das auf die Gesamtgemeinde. Und zwar der Frühregen war damals bei Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist in besonderem Maße und als Petrus die Pfingstpredigt gehalten hat und 3000 Menschen sich bekehrt haben und sie haben taufen lassen. Das war der Frühregen und dadurch ist die Ernte der Gemeinde, die Saat der Gemeinde aufgegangen. Jesus Christus hat durch seinen Dienst die Saat gestreut und jetzt konnte sie aufgehen. Der Beginn der christlichen Gemeinde war Pfingsten. Und der Spätregen kommt am Ende der Zeit, wo Gott den Heiligen Geist ausgießt und dass hier das Werk zum Abschluss kommt und dass die Gemeinde zum Abschluss kommt, die Verkündigung zum Abschluss kommt und dass jetzt die Ernte eingebracht werden kann und Jesus wiederkommt. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild, das ist Ellen White bezieht auf unser persönliches Leben. Der Frühregen ist sozusagen die Zeit, wo ein Mensch zu Gott findet, wo die Saat des Evangeliums in seinem Herzen aufgeht und die erste Liebe zu Jesus da ist. Der Heilige Geist einen Menschen zur Umkehr führt. Und der Spätregen ist dann, dass der Heilige Geist in unserem Leben unseren Charakter zur Vollendung führt, Jesus ähnlich macht. Und die dritte Ebene ist, dass Ellen White beides eschatologisch sieht, in die Endzeit legt. Sie sagt, in der Endzeit wird der Spätregen kommen, wo der Heilige Geist ausgegossen wird in besonderem Maße. Und das setzt sie gleich auch mit dem Spätregen der gesamten christlichen Gemeinde. Aber sie sagt, vorher wird Gott den Frühregen schicken. Und der Frühregen wird bewirken, dass der Heilige Geist die Herzen der Gemeindeglieder verändert, anrührt. Denn wenn der Heilige Geist kommen soll, in besonderem Maße, im Spätregen, dann kommt er nicht einfach so. Gott sagt nicht, heute ist jetzt das richtige Datum, jetzt schicke ich ihn mal. Nein. Sondern Gott schickt den Heiligen Geist, wenn wir die Bedingungen erfüllen, dass der Heilige Geist wirken kann. Und deswegen wird der Frühregen in den Herzen der Gemeinde, in unseren Herzen, etwas bewirken, dass der Heilige Geist auch wirken kann. Dass er auch im vollen Maße kommen kann. Die Zeit des Frühregens. Eine Zeit, Entscheidungen zu treffen. Die Gemeinde, die letzte Gemeinde, wird in der Offenbarung als Laodicea beschrieben. Und der Heilige Geist kann nicht fallen, solange wir lau sind. Natürlich kann der Heilige Geist wirken, er wirkt immer. Kein Mensch kann sich bekehren ohne Heiligen Geist, der ihn zu Jesus führt. Aber wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit diesem bisschen Heiligen Geist. Gott möchte die Fülle geben. Und in Offenbarung 18 steht, dass die Erde erleuchtet wird vom Glanz des Engels, der diese Botschaft in Offenbarung 18, die drei Engelsbotschaft und die vierte Botschaft, aus Babylon herauszugehen, und dass die ganze Erde erleuchtet wird von dem Glanz. Und das kann nur der Heilige Geist machen, durch den Spätregen, im lauten Ruf. Und Gott möchte, dass wir jetzt ist die Zeit, den Frühregen zu empfangen. Jetzt ist die Zeit, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Und wie ist die Vorbereitung? Gott sagt, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Zu wem sagt Gott das? Zu den Heiden? Zu den Ungläubigen? Er sagt das zu seinem Volk. Ja, waren sie denn nicht bekehrt? Warum sagt er denn, bekehrt euch? Waren sie bekehrt oder waren sie nicht bekehrt? Na, vielleicht waren sie mal bekehrt. Aber vielleicht waren sie auch nur halb bekehrt. Vielleicht sind sie auch wieder lau geworden. Sie waren mal begeistert und irgendwann sind sie wieder so ein bisschen abgekühlt. Vielleicht haben sie sich auch arrangiert, so mit der Welt, mit den Prinzipien der Welt. Ist doch auch nicht so schlecht. bisschen Bequemlichkeit, ein bisschen Materialismus ist ja auch nicht schlecht. Gott sagt, kehrt um. Kehrt um. Von ganzem Herzen. Nicht nur so ein bisschen. Nicht nur als Hobby. Nicht nur so nebenbei. Sondern macht eine ganze Entscheidung. Wendet euch ganz zu mir. Jesus sagt das Gleiche, wenn er in der Bergpredigt sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Gott sagt, Jesus zuerst. Gott zuerst in unserem Leben. Und alles andere dem unterordnen. Und zwar, wie sollen wir uns bekehren? Mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das heißt, Gott sagt hier, nicht äußerlich sollen wir das zeigen. Manchmal ist dort, wo äußerlich viel Geschrei ist, nicht unbedingt der Heilige Geist. Sondern zerreißt eure Herzen. Das heißt, dass jeder für sich persönlich in sich geht. Dass er schaut, wo sind noch Dinge in meinem Leben, wo der Heilige Geist blockiert wird. Wo Dinge zwischen mir und Gott stehen und zwischen mir und dem Nächsten stehen. Er sagt, ruft ein heiliges Fasten aus. Meine Lieben, es ist Zeit, dass wir nicht nur zusammen beten, es ist die Zeit gekommen, dass wir auch fasten. Wir haben in Mannheim, aber auch in unserem persönlichen Gebetskreis, wir haben in Mannheim gesagt, wir möchten nicht nur einmal im Jahr einen Fastensabbat haben, den die Generalkonferenz ausschreibt. Das kann man vielleicht machen, aber das ist manchmal nicht so effektiv, sondern wir haben selbst Anliegen. Wir haben Anliegen für unsere eigene Gemeinde, für uns persönlich, für Interessierte. Und wir haben gesagt, wir wollen einmal im Monat einen Fastensabbat machen, wo wir zusammenkommen und wo wir dann auch besondere Zeit zum Gebet nehmen. Als ganze Gemeinde. Und Fasten heißt jetzt nicht, dass man vielleicht den ganzen Tag nichts isst. Manche können das gar nicht. Da geht der Blutzuckerspiegel runter. Und Fasten kann verschieden sein. Ich kann einen Tag nichts essen, natürlich. Ich kann aber auch vielleicht nur eine Mahlzeit weglassen. Oder ich kann vielleicht auch nur ein Obstfasten machen. Oder ein Saftfasten, eine Mahlzeit oder den ganzen Tag. Es gibt verschiedene Dinge. Aber wichtig ist, dass wir zusammenkommen, für bestimmte Dinge fasten. Und wir haben Wunder erlebt. Wir haben gelesen, wenn der Spätregen ausgegossen wird, dann wird Gott wieder Zeichen und Wunder geben. Träume, Visionen. Und ich bin überzeugt, dass in der letzten Zeit, die vor uns liegt, dass Gott dort mehr Zeichen und Wunder tun wird und mehr wirken wird, als in der ganzen Weltgeschichte zusammen. Nämlich wenn wir in die Endzeit schauen, dann sehen wir, was Satan wirken wird. Mit dem Sonntaggesetz und Verfolgung und all den ganzen Dingen, natürlich. Und das wird heftig werden. Aber was Gott wirkt in der letzten Zeit, das wird noch viel stärker sein. Wenn wir auf das schauen, was Satan tut in der Endzeit, bekommen wir Angst. Wenn wir auf das schauen, was Gott tut in der Endzeit, bekommen wir Vertrauen und Zuversicht. Weil Gott stärker ist. Und wir wissen schon, wer in dem letzten großen Kampf, der auf einen Höhepunkt zuläuft, wer am Ende gewinnen wird. Gott wird gewinnen. Und wir dürfen an diesem Sieg teilhaben. Deswegen, die letzte Zeit wird eine spannende Zeit sein. In Josua, Kapitel 3, Vers 5, haben wir eine wichtige Aussage. Das Volk Israel stand damals an der Grenze zum verheißenen Land. Der Jordan war die letzte Grenze und dann wollten sie das Land betreten. Das Land, auf das ihnen verheißen worden war, auf das sie 40 Jahre lang in der Wüste gewartet haben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und jetzt hat Josua das Volk aufgerufen, sich vorzubereiten. Und er sagt, Josua 3, Vers 5, und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Heiligt euch. Warum sollten sie sich heiligen? Gott wollte Wunder tun. Nämlich, welches Wunder wollte er tun? Erstens, er wollte den Jordan wieder stoppen, dass sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Das gleiche Wunder wie damals am Roten Meer, wo sie hindurchgezogen sind. Und noch viel mehr Wunder tun. Jericho, die Mauern umgefallen und all die ganzen Geschichten kennt ihr, wo Gott Wunder getan hat. Gott sagt, heiligt euch. Warum sollten sie sich heiligen? Gott kann nur dann Wunder tun, wenn sein Volk geheiligt ist, wenn sie vorbereitet sind. Deswegen sagt er, heiligt euch. Warum? Weil Gott Wunder tun will. Und heiligen heißt, sie sollten sich erstens reinigen, äußerlich reinigen, ihre Körper reinigen, ihre Kleidung reinigen, aber auch ihre Herzen reinigen. Als Jesus auf der Erde war, hat er sehr viele Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Das heißt, manche Dörfer, wo er durchging, da gab es keinen einzigen Kranken mehr. Als er nach Nazareth kam, wie viele Kranke hat er dort in Nazareth geheilt? Einmal heißt es gar keine und einmal heißt es nur wenige. Warum? Warum hat er in Nazareth nicht auch geheilt? Gab es da keine Kranken? Doch. Es heißt dort, wegen ihres Unglaubens. Das heißt, unser Unglaube, unsere Lauheit verhindert, dass Gott Wunder tut. Nicht die Lauheit, nicht der Unglaube der Menschen. Die Lauheit seiner Kinder. Gott möchte Wunder tun. Gott möchte viel mehr vom Heiligen Geist wirken lassen. Aber er kann nur so viel, wie wir auch bereit sind, zuzulassen. Wie wir auch bereit sind, uns für Gottes Wirken zu öffnen. Ellen White sagt, die Versammlungen, die am meisten Segen bringen, sind nicht Versammlungen, wo man herher ruft und hüpft und schreit und glaubt, der Heilige Geist wäre gekommen, sondern das sind Versammlungen, wo der Heilige Geist die Herzen anrührt und unsere Herzen verändert. Gott möchte den Frühregen schicken. Ich denke, der Frühregen, den wir jetzt erleben, der in unserer heutigen Zeit sichtbar werden soll, ist ähnlich wie der Frühregen bei Pfingsten. Was war die Vorbereitung der Jünger auf das Pfingstereignis? Was haben sie gemacht? Schaut einmal auf, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 1. In den Versen 9 bis 11 finden wir die Aussagen, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und wie er in den Himmel fährt. Und dann ab Vers 12 bis 14. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 12 bis 14. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und dann haben sie noch den Apostel nachgewählt, den Matthäus, den Matthias. Und dann finden wir den Versen danach, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. 10 Tage waren sie zusammen hier. Was haben sie gemacht? Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen sich vorbereiten. Wie? Sie waren beieinander. Hier steht, sie waren einmütig beieinander. Übrigens, das Wort einmütig, was hier steht in der Luther-Übersetzung, das ist nicht so ganz richtig. Hier steht nicht einmütig, hier steht im Grundtext, sie waren sich einig. Was ist der Unterschied? Einmütig kann bedeuten, dass man sagt, wir haben zwar alle verschiedene Meinungen, aber wir sind so tolerant, dass wir eben jeder seine Meinung dem anderen zulässt. Da kann man trotzdem einmütig sein. Das ist übrigens das Prinzip der Ökumene. Jeder kann glauben, was er will, und trotzdem sind wir einmütig. Aber hier steht einig. Und einig heißt, dass man sich einig geworden ist. Dass man eins ist in seinem Glauben, in seinem Herrn, in der Botschaft. Und diese Einigkeit, von der hier die Rede ist, können Menschen nicht hervorbringen. weil wir verschieden sind. Jeder hat andere Gedanken, andere Hintergründe, andere Erlebnisse. Wie kommt man zur Einigkeit? Die einzige Möglichkeit, zur Einigkeit zu kommen, ist, dass wir uns dem Haupt Jesus Christus unterstellen. Jesus Christus ist das Haupt. Und wir als Gemeinde sind sein Leib. Und der Körper kann nur einig sein, wenn der Kopf den Körper steuert. Wenn mein rechter Fuß sagt, ich will nach rechts laufen, mein linker Fuß sagt, ich will nach links laufen, dann gibt es ein Problem. Der Kopf muss es steuern. Die Einigkeit kann nur durch Jesus Christus hergestellt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns persönlich Jesus unterstellen. Und je mehr wir uns unsere eigenen Vorlieben, unsere eigenen Dinge Gott unterstellen und Jesus nicht nur in unserem persönlichen Leben, auch für unsere Gemeinde an die erste Stelle setzen, desto mehr werden wir zur Einigkeit kommen. Meine Lieben, das größte Hindernis für den Heiligen Geist ist Uneinigkeit in der Gemeinde, ist Streit in der Gemeinde. Solange wir in der Gemeinde Streit und Uneinigkeit haben, wird und kann der Heilige Geist nicht ausgegossen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Streitigkeiten beilegen, dass wir vergeben. In dem Buch Wirken der Apostel schreibt Ellen White noch dazu, sie haben nicht nur gebetet, sie waren nicht nur einig, sie haben nicht nur gebetet, sondern sie haben auch sich ihre Sünden bekannt. Wie ist das wohl abgelaufen? Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ich stelle mir das so vor, dass sie zusammen beten dort, Gebetsgemeinschaft haben und dann steht der Petrus auf und sagt zu den anderen, sagt zu Matthäus, Matthäus, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war so vorlaut und ich hab da dich einfach übergangen. Ja, sagt Matthäus, ist in Ordnung, ich vergebe dir. Und Johannes und Jakobus stehen auf und sagen, wir müssen uns bei euch entschuldigen, wir haben die Plätze rechts und links neben Jesus haben wollen und sicherlich war das nicht gut für euch. Das habt ihr bestimmt negativ empfunden. Ja, sagt der Bartholomäus, das haben wir schon negativ empfunden. Wir waren sauer auf euch, weil ihr die besten Plätze haben wolltet. Und die beiden sagen, tut uns leid, das war nicht gut. Sie gehen zu dem anderen hin und sagen, entschuldige bitte. Sie bekennen ihre Sünden. Das Gleiche, was wir auch in dieser Vision von Ellen White, was Gott ihr gezeigt hat, was hätte geschehen sollen. Gott wollte 1902 den Heiligen Geist ausgießen im Frühregen auf der Generalkonferenz. Aber er konnte es nicht. Warum nicht? Weil die Brüder und Schwestern damals nicht bereit waren. Nicht bereit waren, sich zu demütigen. Meine Lieben, was wir als Adventgemeinde am dringendsten brauchen, ist die Demut. Demut, dass wir nicht uns und unseren Egoismus und uns selbst produzieren, sondern dass wir uns einander unterordnen. Dass wir um Einigkeit beten. Dass wir uns gegenseitig die Sünden bekennen. Dass wir im Gebet zusammenstehen. Das ist jetzt die Zeit, das zu tun. Und dann wird der Heilige Geist ausgegossen werden, wie bei Pfingsten. Der Heilige Geist wirkt jetzt schon so viel, wie wir es zulassen. In Mannheim haben wir, ich möchte eine Erfahrung erzählen, in Mannheim haben wir überlegt, was machen wir? Wir beten schon lange für Erweckung, aber wir möchten eine Erweckung haben. Eine Erweckung kann man nicht machen, aber man kann sie vorbereiten. Wir hatten ein Wochenende mit dem Ausschuss, wo der Hauball eingeladen war, wo es über Erweckung ging, über persönliche Erweckung. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt einen extra, wir hatten einen Gebetskreis am Mittwochabend für die ganze Gemeinde, wir machen einen extra Gebetskreis für den Ausschuss montagsabends für Erweckung. Das haben wir dann eingerichtet. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen, 2017 war das, im ersten Vierteljahr nur Predigten über Erweckung. Über verschiedene Bereiche, über den Heiligen Geist, über Vergebung, über alles, verschiedene Facetten der Erweckung. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einen Sabbat ansetzen. Das war der 17. Februar 2017. Wir wollen einen Sabbat ansetzen, wo wir einen Erweckungssabbat planen. Was geschehen würde, haben wir noch nicht gewusst. Wir wissen nicht, was der Heilige Geist wirkt. Aber wir haben gesagt, wir möchten es erleben. Und wir haben gesagt, wir möchten Joel 2, was hier steht, so wie es da steht, wörtlich nehmen. Hier steht, ruft die Gemeinde zusammen, betet und fastet und bekennt eure Sünden und demütigt euch vor Gott und voreinander. Wir haben dann an diesem Sabbat am Vormittag eine Predigt gehabt über den Frühregen und über den Heiligen Geist und über die persönliche Verantwortung und über die Versöhnung. Mittags hatten wir Potluck und am Nachmittag haben wir dann, wir hatten eine ganze Reihe Gäste da, auch adventistische Gäste aus anderen Gemeinden. Und wir haben gesagt, gut, wir machen am Nachmittag 2 Stunden. Zuerst eine Stunde, wo alle dabei sein dürfen. Dann machen wir 5 Minuten Pause und dann bitten wir, dass nur noch die Gemeindeglieder von Mannheim zurückbleiben. In der ersten Stunde haben wir dann zusammen Lieder gesungen. Wir haben Andacht gehabt über die 10 Jungfrauen und über Laodicea. Und dann haben wir die 5 Minuten Pause gemacht. Und danach haben wir einen Film gezeigt. Und zwar einen Film, der genau das nachspielt, was ich am Anfang der Predigt von der Vision Ellen White erzählt habe. Es gibt einen amerikanischen Spielfilm, der geht so 15 Minuten auf Englisch mit deutschen Untertiteln, wo man sieht, wie die Brüder damals so zusammenkommen, wie der Bruder Daniels und andere dann zusammen sprechen und wie sie dann in die Generalkonferenz hineingehen und wie dann einer und andere aufsteht und wie sie sich ihre Sünden bekennen und wie sie sich in die Arme fallen. Der Film ist sehr emotional. Den kann man übrigens auf YouTube auch sehen. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann sieht man, wie eine Freude ausbricht. Wie der Heilige Geist die Herzen berührt. Und dann sieht man, wie Ellen White, die Feder in der Hand, die Stimme zu ihr sagt, das hätte geschehen können. Und dann sieht man in diesem Film, wie Ellen White bitterlich anfängt zu weinen. Weil sie sich bewusst wird, das war nicht wirklich so. Und nach diesem Film haben die Gemeindeleiter mich nach vorne gebeten und haben gesagt, lieber Olaf, lieber Bruder Schröer, wir möchten uns bei dir entschuldigen. Wir haben an der und der Stelle haben wir das und das nicht richtig gemacht. Und ich habe gesagt, ich möchte mich auch bei euch entschuldigen. Und sie haben das unter Tränen getan. Und da sind andere Geschwister nach vorne gekommen und haben gesagt, wir möchten uns auch entschuldigen für das und für jenes. Eine Stunde lang hat der Heilige Geist die Herzen berührt, die Herzen geöffnet. Geschwister sind aufgestanden, sind auch untereinander hingegangen im Raum zu dem anderen, wenn der Mann nur persönlich vielleicht irgendwo etwas hatte. Und haben gesagt, tut mir leid, ich habe das und das über dich gesagt, bitte vergib mir. Eine Stunde lang, viele Tränen sind geflossen. Geschwister haben auch gesagt von vorne, liebe Geschwister, ich habe mit dem und dem zu kämpfen, bitte betet für mich. Das und das ist mir wichtig. Meine Lieben, es ist Zeit, nicht nur Erfahrungen zu erzählen, wo wir Schlüssel verloren haben, wiedergefunden haben. Das ist wichtig, natürlich, solche Erfahrungen. Aber es ist wichtig, Erfahrungen zu erzählen, wo wir uns vor Gott demütigen, wo Gott unser Leben verändert, wo wir auch um Vergebung bitten dürfen. Meine Lieben, und dann war es so, die Atmosphäre in der Gemeinde war danach nicht mehr die gleiche. Sie war anders. Und Geschwister, andere Gemeindeglieder, die nicht dabei sein konnten, haben davon gehört und haben gesagt, ich hätte das auch gerne erlebt. Und sie haben sich erzählen lassen. Und dann sind sie hingegangen, die Geschwister, die nicht dabei waren, sind hingegangen und haben sich bei anderen persönlich entschuldigt, haben angerufen oder haben sie besucht und haben gesagt, ich möchte mich bei dir auch entschuldigen. Das heißt, das hat Kreise gezogen. Es ist so wichtig. Gott sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Jetzt ist die Zeit, uns Gott ganz hinzugeben. Jetzt ist die Zeit, uns unter Gott zu demütigen, im Gebet zusammenzustehen, unsere Sünden zu bekennen. Und Gott macht Wunder. Mein Lieben, Gott hat bereits begonnen, Wunder zu tun. Gott hat bereits begonnen, den Heiligen Geist hier und dort auszugießen, wo es wichtig ist und notwendig ist. Ich möchte ein paar Erfahrungen erzählen. Wir hatten vor einigen Jahren Vorträge in Mannheim über die Finanzkrise. Freitagabend, Sabbatabend, Sonntagabend. Finanzkrise und Prophetie. Und am Sabbatmorgen hatten wir Gottesdienst und ich war in einer kleinen Gemeinde in Mannheim-Neckarau. Und da kommt, wir hatten um 10 Uhr begann der Gottesdienst und um 9:45 kommt ein junger Mann rein. Ich frage ihn, wie er heißt. Marco heißt er. Und ich frage, wo kommst du her? Ja, sagt er, ich bin Christ und ich komme aus Limburg. Sag ich, wie kommst du denn von Limburg nach Mannheim? Ja, sagt er, es ist Folgendes. Vor zwei Wochen vorher, habe ich gebetet, dass ich möchte gerne jemanden treffen, der mir die Offenbarung erklärt. Die Offenbarung ist wichtig, aber ich verstehe sie nicht. Ich habe Gott gebeten, lieber Gott, schick mir jemanden, der mir die Offenbarung erklärt. Und Gott hat zu ihm gesagt, in zwei Wochen, an dem Wochenende in zwei Wochen, sollst du irgendwo hinfahren, was ich dir zeigen werde, und du wirst eine große Erfahrung machen. Gut, Marco hatte kein Auto, also hat er zwei Wochen später, an dem Freitag, gesagt, jetzt will ich mal losfahren. Hat sich einen Rucksack gepackt und ist per Auto, per Anhalter gefahren. Gut, kommt ein Auto und hält an und der Fahrer fragt, wo wollen Sie denn hin? Sagt Marco, ich weiß nicht, irgendwo hin. Wie, sagt der Fahrer, Sie wissen nicht, wo Sie hinwollen? Nein, sagt er, einfach, wo Sie hinfahren, nehmen Sie mich mit und laden mich halt aus, wo Sie denken. Oh, okay, sagt der Fahrer. Und der Fahrer fuhr von Limburg nach Karlsruhe. Aber er hat ihn in Mannheim abgesetzt. Warum er nicht bis Karlsruhe gefahren ist, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er ihn in Mannheim zwischendurch abgesetzt. Und Marco war noch nie in Mannheim. Dann geht er durch Mannheim durch und sucht sich ein Hotel. Okay, dann hat er ein Hotel gefunden, übernachtet im Hotel. Und am Sabbatmorgen sagt er sich, wenn ich eine Erfahrung machen soll, muss ich ja mal durch die Straßen laufen und gucken, wo denn Gott was für mich vorgesehen hat. Er packt seinen Rucksack und läuft los. Und um 9:45 steht er vor einem Plakat, vor einem Roll-up. Da steht drauf, ein Bild von Jesu Wiederkunft. Da steht drauf, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Gottesdienst heute 10 Uhr. Ach, denkt er, das klingt doch interessant, da gehe ich doch mal rein. Und er war bei uns im Gottesdienst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, weißt du, Marco, gestern Abend und morgen Abend haben wir Vorträge in der großen Gemeinde über Prophetie, über die Finanzkrise, über die Offenbarung, über Prophetie. Ah, sagte er, genau das habe ich gesucht, das habe ich gebraucht. Er ist zum Potler geblieben, Geschwister haben ihn mitgenommen, er kam zum Abend zu den Vorträgen, er war begeistert, er hat gleich das Offenbarungsseminar gekauft, was man dort erwerben konnte. Geschwister haben ihn mitgenommen, dass er übernachten konnte bei ihnen zu Hause. Und am Sonntagabend war er wieder dort, mit Begeisterung. Und ein Bruder hat zu ihm gesagt, naja, wann willst du denn nach Hause fahren? Sagte er, ja, morgen am Montag will ich nach Hause. Also okay, sagte er, ich arbeite in Frankfurt, ich nehme dich morgen früh mit, da hast du schon den halben Weg schon im Auto, schon hinter dir. Und an diesem Montagmorgen gab es einen Schneesturm. Und der war so heftig, dass sie für die Strecke von Mannheim bis Frankfurt 3 Stunden brauchten. Und in diesen 3 Stunden hat der Bruder ihm eine Bibelstunde gegeben über den Sabbat. Und so ist der Marco denn mit der Bahn die letzte Strecke von Frankfurt nach Limburg. Ungefähr von Limburg bis Mannheim sind ungefähr so 150, 180 Kilometer. So hat Gott den Marco von Limburg nach Mannheim geschickt. In die Vorträge. Gott hat das getan. Meine Lieben, Gott führt die Menschen zu uns, wenn wir bereit sind, wenn wir offen sind. Für die Mission sind 2 Dinge notwendig. Das erste ist eine liebende Gemeinde, eine herzliche Gemeinde. Wenn Menschen kommen, als Marco gekommen ist, da waren sofort Geschwister da, die haben sich um ihn gekümmert, die haben ihn aufgenommen, er konnte bei ihnen übernachten, die haben ihm was zu essen gegeben. Eine herzliche Gemeinde. Meistens kommen die Menschen zuerst wieder, weil sie merken, hier ist Herzlichkeit, hier ist Liebe, echte Liebe. Und das zweite ist, dass wir die ganze Botschaft verkündigen. Nicht nur die angenehmen Dinge, nicht nur die oberflächlichen Dinge, sondern die ganze Botschaft, die Dreiengelsbotschaft. Alles. Gott tut Wunder, heute noch. Und ich könnte jetzt stundenlang erzählen von ähnlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ruft eine Frau an bei uns zu Hause. Ich war nicht da, meine Frau nimmt ab. Und die Frau sagt dann, ja, seit einem Jahr ungefähr schaue ich ihre Vorträge im Internet. Und ich bin ganz begeistert, mein Bruder auch. Und wir sind ganz begeistert und es ist wunderbar und das ist alles richtig und das ist sehr gut. Wir waren ganz begeistert. Und da hat sie gesagt, wir haben gesehen, dass Sie übernächsten Samstag eine Taufe haben. Ja, hat meine Frau gesagt, das ist richtig. Ja, darf ich denn da auch kommen? Ja, sagt meine Frau, natürlich dürfen Sie kommen. Es ist jeder herzlich eingeladen, Nachmittag 16 Uhr. Ja, sagt die Frau, darf ich mein Taufhemd denn auch mitbringen? Wie, sagt meine Frau, Ihr Taufhemd? Ja, ich möchte auch getauft werden. Oh, sagt meine Frau, ob das so schnell geht, weiß ich nicht. Da müssen Sie meinen Mann fragen. Der ist morgen wieder da. Rufen Sie morgen nochmal an. Der kann Ihnen ein bisschen mehr Näheres sagen. Gut, ich komme abends nach Hause. Meine Frau erzählt mir das. Und dann frage ich, ja, wo kommt die Frau denn her? Ja, sagt meine Frau, ich denke doch hier von Mannheim. Ja, hast du denn ihre Telefonnummer? Ja, sagt sie, die habe ich. Ich gucke mir die Nummer an. Sag ich, die ist nicht von Mannheim. War Festnetzanschluss. Da gucke ich bei Google im Internet, wo kommt die Frau denn her? Die kommt aus Verden, bei Hannover. Gut, okay. Am nächsten Tag ruft die Frau wieder an. Erzählt mir das Gleiche. Ja, seit einem Jahr gucke ich ihre Vorträge, ganz begeistert und so weiter. Ich möchte auch getauft werden. Kann ich getauft werden? Gut, sage ich. Gebe ich an einem Telefon eine Bibelstunde über die Taufe. Und sage, es gibt drei Bedingungen für die Taufe. Eigentlich vier. Das erste sagt die Bibel, dass wir unser Leben Gott übergeben haben. Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Ja, sagt sie, das habe ich gemacht, mein Leben Gott übergeben. Das zweite sage ich, dass wir mit Jesus leben, dass wir an ihn glauben. Der Philippus sagt zum Kämmerer, wenn du glaubst an Jesus Christus, kannst du getauft werden. Ja, sagt sie, ich glaube an Jesus Christus und ich habe eine Beziehung zu ihm. Und das dritte sage ich, Jesus sagt, lehrt, Matthäus 28, lehrt die Menschen und taufe sie auf den Namen des Vaters. Ja, sagt sie, die Lehren kenne ich alle. Alle biblischen Lehren, hat sie alle aufgeführt. Und vom Sabbat und von 1844 kannte sie alles. Gut, sage ich, es gibt noch einen Punkt. Die Taufe heißt auch Aufnahme in die Gemeinde, Zugehörigkeit zur Gemeinde. Deswegen wäre es gut, wenn man auch zur Eventgemeinde Kontakt hat, wenn man in die Eventgemeinde aufgenommen wird. Haben Sie schon mal Kontakt gehabt zur Eventgemeinde, wo Sie dort wohnen? Nein, sagt sie, noch nicht. Wissen Sie denn, wo die Gemeinde ist? Ja, sagt sie, da fahre ich öfter vorbei an der Eventgemeinde. Gut, sage ich, dann mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Sie gehen dort in die Eventgemeinde und besuchen die. Und wenn Sie denn auch dort regelmäßig ein paar Wochen hingegangen sind, dann können Sie bei der nächsten Taufe dabei sein. Wir haben im März wieder eine Taufe, ein Vierteljahr später eine Taufe, dann können Sie entweder bei uns getauft werden oder auch dort in der Eventgemeinde vor Ort getauft werden. Okay, sagt sie, mache ich. Damit war das Gespräch beendet und ich habe nie wieder was von der Frau gehört. Aber ein halbes Jahr später hatten wir Youth and Mission Kongress. Und ich habe dort einen Stand beim Youth and Mission Kongress mit meinen DVDs. Und ich komme mit verschiedenen Jugendlichen, die dann mal rumlaufen, ins Gespräch. Und ein Jugendlicher erzählt dann, ich frage, wo kommst du denn her? Sagt er, ich komme aus Verden. Verden, sage ich, Verden, da war doch irgendwas, Ah, sage ich, vor einem halben Jahr hat mich eine Frau angerufen aus Verden. Und die wollte getauft werden. Und die habe ich in die Gemeinde geschickt, nach Verden. Ist sie denn da aufgetaucht? Ja, sagte er, vor einem halben Jahr ist seine Frau und ihr Bruder aufgetaucht. Ja, und sage ich, was ist mit denen geworden? Er sagt, die sind jetzt gekommen regelmäßig, haben ein paar Bibelstunden bekommen und sind vor einigen Wochen getauft worden. Meine Lieben, Gott macht heute Wunder. Gott wirkt. Wenn wir bereit sind, uns Gott ganz hinzugeben, dann macht Gott Wunder heute. Noch eine Erfahrung. Dass Gott nicht nur Wunder tut, sondern dass er auch Träume und Visionen gibt. Ein Mitarbeiter von mir in Mannheim, der ist aktiv in der Moslem-Mission. Und das ist gar nicht einfach, unter Moslems zu arbeiten. Moslems zu Jesus zu führen, das ist schwer. Bis sie überhaupt verstehen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und die Bibel lesen und so weiter. Aber er hat da so eine Methode, sie haben mittlerweile eine Gemeinde von ungefähr 30 Liedern und immer mehr, die jetzt kommen. Gott segnet es. Und eines Tages war er mit seinem Mitarbeiter zu einer Bibelstunde. Sie klingeln, aber die sind nicht da. Naja, und jetzt stehen sie da und kommen nicht rein. Und sie schauen sich auf dem Hausflur um und sie sehen gegenüber eine Tür, die offen stand. Und da hat der Juri gedacht, ach, wenn die Tür offen steht, offene Tür ist für ihn ein Signal, da muss ich durchgehen. Er klingelt dort an der Tür, kommt eine türkische Frau raus an die Tür. Und die fragt, was wollen Sie? Und der Juri sagt, wir möchten Ihnen gerne aus dem Injil, das Neue Testament, von Jesus erzählen. Die Frau guckt sie an. Und dann sagt die Frau, letzte Nacht habe ich von Ihnen geträumt. Letzte Nacht habe ich Sie beide hier stehen sehen, vor meiner Haustür, mit dem Buch in der Hand. Und eine Stimme hat zu mir gesagt, diese beiden werden dir aus dem Injil von mir erzählen. Und die Frau sagt, kommen Sie rein. Eine türkische Frau, eine muslimische Frau, bittet zwei Männer rein. Normalerweise ist das unmöglich. Aber sie macht es, weil sie den Traum gehabt hat. Juri geht mit seinem Mitarbeiter rein. Sie machen eine Bibelstunde, eine Einführungsbibelstunde, wie er sie so immer so macht, aber nur eine halbe Stunde. Und nach der Bibelstunde knien sie nieder auf dem Teppich zum Gebet. Er sagt, wir wollen zusammen beten. Sie knien sich nieder. Juri betet für die Frau, für ihren Mann, der nicht da war. Und nach dem Gebet, wo sie noch knien, sagt die Frau, das habe ich auch gesehen in meinem Traum letzte Nacht. Ich habe gesehen, wie wir hier zusammen knien und ich habe ihr Gebet schon gehört im Traum, was sie jetzt gebetet haben. Dann haben sie einen Termin ausgemacht, wo der Mann auch wieder dabei war. Und seitdem gibt der Juri den beiden Bibelstunden und sie bereiten sich auf die Taufe vor. Meine Lieben, Gott hat begonnen, Wunder zu tun, Träume zu geben. Jetzt. Und er will noch mehr davon. Er will noch mehr Wunder tun. Ich bin jetzt in Leonberg. Auch in Leonberg haben wir das jetzt erlebt. Vor ein paar Wochen kam eine Frau zu uns aus Eritrea. Und sie erzählte, ja, seit anderthalb Jahren schaut sie ungefähr unsere Vorträge im Internet. Von Walter Veit, von mir, von Nicola Taubert, von Christopher Kramp. Und sie hat gesagt, ich möchte jetzt selber die Adventgemeinde kennenlernen. Sie wohnt in Stuttgart, aber als sie gehört habe, dass ich in Leonberg bin, hat sie gedacht, da möchte ich doch mal in Leonberg doch mal gehen. Möchte ich den Herrn Schröer mal selber kennenlernen. Sie kam und mit ihrem Sohn zusammen. Ich war letzte Woche das erste Mal zur Bibelstunde bei ihnen. Und sie sind so aufgeschlossen, so offen für Gottes Wort. Sie haben auch das meiste schon erkannt. Sie halten den Sabbat bereits. Das Problem war, sie hatten noch eine sehr starke okkulte Belastung. Wir haben eine Bibelstunde gemacht über Befreiung von okkulter Belastung. Meine Lieben, die meisten Menschen, die heute rumlaufen, haben solche okkulten Belastungen. Vor allen Dingen aus Afrika noch, was sie dort alles gemacht haben. Das ist furchtbar, was Menschen so an okkulten Sachen alles machen, an spiritistischen und dämonischen Sachen. Sie sind frei geworden. Sie sind frei geworden. Gott hat sie frei gemacht. Sie waren in einer charismatischen Gemeinde, Gospel Church. Und bis zu diesem Tag glaubten sie, dass das der Heilige Geist wäre und dass dort auch Gott sie dahin geführt hat. Und dann haben wir darüber gesprochen, gerade in diesem Bereich und auch über den wahren Heiligen Geist und Bibeltexte, was der Heilige Geist, was die Bibel sagt, wie der Heilige Geist wirkt. Und nach einer halben Stunde hat sie gesagt, das, was wir erleben bei uns, das Kauderwelsch, das Zungenreden und das Umfallen, und das ist nicht vom Heiligen Geist. Dann habe ich gefragt, ja, was meinst du? Wir duzen uns. Was meinst du, was es denn ist, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Sagt sie, das ist der falsche Geist. Dämonischer Geist. Gott führt die Menschen Schritt für Schritt. Wenn wir offen sind, dann führt Gott die Menschen zu uns. Meine Lieben, es ist Zeit, dass wir unser Leben Gott ganz weihen. Dass wir die Bedingungen erfüllen. Dass wir zusammen beten, dass wir fasten und beten. Dass wir uns demütigen, dass wir uns unsere Sünden bekennen. Dass wir einig werden in der Gemeinde. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gott möchte sein Werk beenden. Es gibt so viele Menschen, die warten auf uns. So wie Rahab damals das rote Seil aus ihrem Fenster hat hängen lassen. So gibt es heute viele rote Seile in dieser Welt. Menschen, die suchen, die offen sind für Gottes Wort. Gott möchte, dass wir zu ihnen geführt werden. Das Entscheidende ist, dass Gott das tun möchte, weil Jesus bald wiederkommt. Ich glaube, die Zeichen der Zeit zeigen, das dauert nicht mehr lange, bis Jesus kommt. Dass Jesus kommt, um uns nach Hause zu holen. Wie schön wird das sein? Der Kampf wird auf einen Höhepunkt zulaufen. Es wird sich zuspitzen. Aber dann, wenn der Punkt am untersten Punkt angekommen ist, wenn man denkt, es ist alles aus, es geht nicht mehr weiter, dann kommt Jesus wieder. Sie werden einen Tag festsetzen, wo alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Aber das werden sie nicht mehr tun, weil an dem Tag Jesus wiederkommt. Und dann beschreibt es Ellen White im großen Kampf, dann wird gegen Osten eine kleine Wolke sichtbar werden. Halb so groß wie eines Mannes Hand. Und die Wolke wird immer größer und immer größer und immer herrlicher und immer schöner. Und wir wissen, das ist er, das ist Jesus. Und dann werden wir irgendwann, wenn er immer näher kommt, dann werden wir ihn sehen, Jesus sehen. Und er wird uns anschauen. Und wir werden den Eindruck haben, der schaut nur mich an und niemanden anderen. Und seine Liebe und seine Ausstrahlung werden, wir werden davon fasziniert, hingerissen sein. Wir werden jubeln, dass Jesus da ist. Und er wird zu uns sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das für euch bereitet ist. Und wenn wir denn mit Jesus in den Himmel hineingehen, ins neue Jerusalem, wie herrlich wird das sein? Es wird nichts Schöneres geben. Jesus zu sehen, die Ewigkeit ist nichts ohne Jesus. Und Jesus hat gesagt, er möchte jetzt schon für uns das Werk vorbereiten. Und ich bin überzeugt, dass Jesus mehr auf uns wartet, als wir auf ihn. Dass er mehr Sehnsucht nach uns hat, dass wir bei ihm sind. Als wir nach ihm Sehnsucht haben. Weil er uns mehr liebt, als wir ihn lieben können. Meine Lieben, ich bin gerne dort, wo Menschen sind, die mich lieben. Und weil ich weiß, Jesus liebt mich. Er hat ein Herz für mich. Er bereitet für mich Wohnungen vor. Deswegen möchte ich dort sein. Bei Jesus. In der Ewigkeit. Und je mehr meine Liebe zu Jesus jetzt zunimmt, desto größer wird meine Sehnsucht, mit ihm vereint zu werden. Dass er kommt. Aber auch meine Sehnsucht, dass Gottes Werk beendet wird, dass sein Heiliger Geist fällt. Dass wir nach Hause gehen dürfen. Es ist Zeit, über den Jordan zu gehen, nach Hause zu gehen. Gott möchte Wunder tun. Er möchte sein Werk beenden. In uns und durch uns. Deswegen, heute ist die Zeit, den Frühregen zu empfangen. Dass wir uns Gott ganz hingeben. Dass wir unsere Herzen zerreißen mit Weinen und Fasten. Gott ist gut. Er wird uns den letzten Weg führen. Bis zum Ziel. Wichtig ist,